1. Petrus 2, 11 bis 3, 12. Danach singen wir dann ein Lied und nachher wird Frank Zimmer dann zu uns sprechen. 1. Petrus 2, 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Gelüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Unterordnet euch aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott steht. Der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß als dem weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Soweit das Wort Gottes.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Und wir beten, dass du das Reden und das Hören deines Wortes segnen möchtest, dass du unsere Herzen erreichst mit deiner Botschaft. Amen. Vielleicht kommt dir hier und da auch die Frage in dem Sinn, wie können wir denn leben? Das ist auch das Titel eines Buches von Francis Schaeffer. Und auf diese Frage geht unser Predigttext ein. Auf diese Frage, wie können wir als Gläubige, als Christen, die an den Herrn glauben, in einer solchen Welt, in der wir leben, nun dem Herrn gehorsam leben? Und einleitend ein paar Gedanken, um diese Verknüpfung herzustellen zu dem, was wir vorher in diesem Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 10 gesehen haben. In diesen ersten eineinhalb Kapitel, könnte man sagen, war es das vordringliche Anliegen von Petrus, den Gläubigen, die er angeschrieben hat, mit diesem Brief zu zeigen, wer sie in Christus sind, was für eine Berufung sie haben. Es geht um ganz grundsätzliche Dinge hier, die für das Selbstverständlich derer, die an den Herrn glauben, wichtig und entscheidend sind, wie sie dann auch ihr praktisches Leben führen werden. Und eigentlich zeichnet er in diesen Versen bis Kapitel 2, Vers 10 mehrfach eine Art neue Identität, was für die gilt, die eben an den Herrn gläubig geworden sind. Und das sieht man so treffend in den Versen 4 bis 10 im Kapitel 2 des Buches, über die auch schon gesprochen worden ist. Und wir finden dann eine ganze Reihe von Aussagen, die wir irgendwie so zusammenfassen könnten. 7 Statements, 7 Aussagen über das, wer ihr seid. Petrus sagt in diesen Versen, ihr seid lebendige Steine. Ihr seid ein geistliches Haus. Ihr seid ein heiliges Priestertum. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid ein Volk zum Eigentum, für das Eigentum des Herrn. Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid auch ein Volk Gottes, das nun diese eine wichtige Aufgabe hat, seine Barmherzigkeit kundzutun. Und all das sind die, die an den Herrn glauben. Lebendige Steine, ein geistliches Haus, eine Behausung Gottes im Geiste, wie das Paulus im Korintherbrief ausdrückt. Ein heiliges Priestertum, um Gott wohlannehmliche Opfer darzubringen. Ein auserwähltes Geschlecht, nicht irgendwie aus dem Nichts heraus, sondern aufgrund von Gottes Ratschluss und Plan. Ein königliches Priestertum, um zu herrschen, zu regieren. Ein Volk des Eigentums, das ihm allein gehört. Und ein Volk Gottes, das sich nun zu seiner Ehre versammelt. Und das ist jeder von uns. Du und ich sind Teil all dieses Ihr seid. Und nun in Kapitel 2, Vers 11, wenn wir dort etwas weiter schauen, wir haben ja auch einige Verse weiter gelesen bis zu Kapitel 3, Vers 12, dann kommen wir wie eine Art zu einem zweiten Teil, wo sich das Thema ändert, wo das Thema gewechselt wird. Und dieser Teil, der fängt bei Kapitel 2, Vers 11 an und der hört bei Kapitel 4, Vers 12 auf. Und das deshalb, weil sowohl in Kapitel 2, Vers 11, Petrus beginnt mit diesem Wort Geliebte, ich ermahne euch. Und das finden wir in Kapitel 4, Vers 12 wieder, wo es heißt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Wo wieder ein neues Thema beginnt, das Thema, wo es vor allem hauptsächlich um Verfolgung, um Benachteiligungen in dieser Welt geht. Aber in Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 4, Vers 10 finden wir Antwort auf die Fragen, wie wir als solche in dieser Welt leben können. Die in dem Herrn gehören, die eben genau das sind, was er in den ersten eineinhalb Kapiteln so bewegend, so treffend beschrieben hat. Und wie können wir das mitnehmen in all die Bereiche unseres Lebens? Nun, ein erster Teil, den wir gelesen haben, nämlich von Kapitel 2, Vers 11 bis 3, Vers 11, 12, da können wir vier Bereiche unterscheiden. Wir sehen zum Beispiel in den Versen 13 bis 17 in Kapitel 2, wo wir ermahnt werden, dass wir aller Obrigkeit untertan sein sollen. Also eine Antwort auf die Frage, wie wir in einer gottlosen Gesellschaft, die alles andere als vollkommen oder perfekt oder gut ist, wie wir leben sollen. Und das mag vielleicht manche verblüffen, dass was Petrus hier von den Gläubigen erwartet, nämlich Unterordnung unter die regierende Gewalt. Ein zweiter Bereich spricht er an in den Versen 18 bis 25, wo er die Sklaven, man könnte heute sagen die Angestellten, die Arbeitnehmer anspricht und ihnen sagt, was ihre Rolle, wie sie nun in einer vielleicht eben auch gottlosen Umgebung an ihrem Arbeitsplatz leben sollen. Und dann kommt in Kapitel 3, Vers 1 bis 7 ein dritter Bereich, nämlich wo es um Frauen und Männer geht. Frauen, deren Männer vielleicht nicht gläubig sind und was sie auszeichnen soll, und Männer, die vielleicht in einer gar nicht so idealen Ehe leben. Und dann noch Kapitel 3, Vers 8 bis 12, abschließend zu diesem Teil, wo es um die Gemeinschaft geht. Um eine Gemeinschaft vielleicht, und das sieht man an diesen Ermahnungen, die hier drin sind, die auch nicht ideal, nicht vollkommen zu sein scheint, denn sonst würde er nicht auf diese sehr bestimmte und konkrete Art und Weise diese Gemeinschaft ermahnen. Und sein Anliegen in diesem Teil ab Kapitel 2, Vers 11 ist, wie können du und ich, wie können die damals, die das gehört und gelesen haben, wie können wir als Christen in einer solchen Welt leben, die sich von der damaligen Welt nicht so sehr unterscheidet, wie wir es heute haben. Die Unterschiede sind nicht so groß und das erinnert mich an die Aussage von Salomo, dass es eigentlich grundsätzlich ja nichts Neues unter der Sonne gibt. Auch in der Hinsicht nicht, wie damals vielleicht die Christen ihre damalige Gesellschaft, das war auch eine sehr pluralistische, hedonistische Gesellschaft, beurteilen, wie wir das heute fast ident machen. Von daher können wir das sehr gut mit unserer Situation, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Kultur, mit unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft vergleichen. Und diese zwei Verse, Vers 11 und 12, sind wie eine Art Einleitung in diesen ganzen Teil von Kapitel 2, Vers 11, Vers 13, dann eben bis Kapitel 4, die Mitte. Und ganz kurz gesagt geht es eigentlich um zwei Dinge in diesen Versen. Einmal etwas, was nach innen eine Herausforderung ist, nämlich in Vers 11, wo es heißt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten. Und dann das Zweite, aus dem folgend könnte man sagen, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Deshalb, das sind mehr oder weniger die zwei Punkte, die wir durchgehen wollen anhand von diesen beiden Versen. Ein erstes, was hier Petrus macht, ist, wie in Kapitel 4, Vers 11, er spricht die nun als Geliebte an, als Geliebte. Und er verwendet das Wort, das wir kennen, das die göttliche Liebe kennzeichnet, Agape. Sie sind Geliebte und als solche Geliebte werden sie ermahnt, werden sie dringlich ermahnt über eine Sache oder zu einer Sache, die sicher nicht nur die damals, sondern auch uns heute herausfordert. Und hier sehen wir das Herz eines Pastors, eines Pfarrers, eines Seelsorgers. Zweimal eben in diesem Brief nennt er sie Geliebte. Und bei all den Ermahnungen, die nun kommen, wo er vielleicht manches auch sehr deutlich klarstellen muss, aussprechen muss, war das in seinem Herzen. Es geht um die Geliebten des Herrn, die er hier anspricht. Und deshalb ist das auch so ernst, aber das sollte auch uns vor Augen sein, in all den Spannungen, in denen wir in dieser Welt und auch oft in der Gemeinde leben, dass wir das nicht vergessen. Jeder von uns ist ein vom Herrn Geliebter. Und so wie Petrus wollen wir auch einander sehen und ansprechen und ermutigen und ermahnen. Und hiernach fragen wir uns, wie kann ein so grundsätzlicher Gedanke, eine so grundsätzliche Wahrheit, dass wir uns alle in der Hinsicht auf gleichem Boden befinden, so schnell verloren gehen? Dass wir uns eben nicht mehr als Geliebte des Herrn sehen und so miteinander umgehen, wie es sich geziemt für solche, die gemeinsam alle in gleicher Weise vom Herrn geliebt sind. Das Zweite, was hier Petrus macht, er redet sie an und er fügt zu den bisher genannten ihr seid noch zwei dazu. Er bezeichnet sie nämlich als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Als Fremdlinge und die ihr ohne Bürgerrecht seid. Schon am Anfang des Briefes erwähnt er das, er redet sie als Fremdlinge an, auch in Vers 17, Kapitel 1. Und möchte Ihnen das, und er knüpft eigentlich mit diesen Begriffen Fremdlinge und Pilger, wie es in manchen Übersetzungen heißt, oder Fremdlinge und die ohne Bürgerrecht sind, an diese lange Linie an. Schon Abraham hat sich, als er dort im Lande war, als ein Fremdling und Pilger bezeichnet. Also als einer, der eigentlich gar nicht so richtig zu dieser Welt gehört. Und Petrus möchte das wie in Erinnerung rufen und sagt, ja, vergesst nicht, ihr seid hier auf dieser Erde, wo es nun eine ganze Reihe von Ermahnungen gibt, wie ihr euch nun auf dieser oder in dieser Welt, in dieser Gesellschaft als solche, die Bürger sind, als solche, die Arbeitnehmer sind, als solche, die in Ehegemeinschaften stehen, als solche, die in einer Gemeinschaft sind, wie ihr euch grundsätzlich sehen sollt, nämlich als Fremdlinge und als solche, die kein Bürgerrecht auf dieser Erde haben. Das erste Wort Fremdlinge bezeichnete solche damals, die schon länger an einem Ort gewohnt haben, also nicht nur Durchreisende, das ist der zweite Begriff, der eher diesen Aspekt des Durchreichens, des Pilgers hat, der von einer Stätte zur anderen zieht. Und beide Begriffe zeigen einfach, ja, wenn du nun in Rom gelandet bist oder in Jerusalem gelandet bist, du bist, sagt Petrus, trotzdem kein, vielleicht sogar Bürger Roms, mag sein, aber letztlich bist du ein anderer Bürger. Du hast kein Bürgerrecht auf dieser Erde, du bist ein Fremdling. Und das gehört zu deinem Selbstverständnis als gläubiger Christ. Und dem gegenüber setzt Paulus interessanterweise in Epheser 2, Vers 19 Folgendes. Er sagt hier, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht die gleichen Begriffe, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Er sagt damit eigentlich, lieber seid ihr auf dieser Erde, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, Fremdling und ohne Bürgerrecht, dafür aber solche im Himmel. Keine Fremdlinge mehr, nicht mehr ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und das ändert so ziemlich alles, was unser praktisches Leben betrifft. Und das ist, dass wir uns gut merken sollen, das ist, von dem Petrus hier ausgeht. Ich ermahne euch als solche. Und er sagt das zweimal in diesem Vers, sehr deutlich. Ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche ohne Bürgerrecht. Auf diese Basis, auf diese Grundlage, auf diese geistliche Tatsache stellt er nun die folgende Ermahnung, die wir gleich anschauen werden. Das ist wichtig. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen und das wir in unserem geistlichen Leben realisieren müssen und dürfen. Erkenne, was du in Christus bist und dann handle. Dann sei gehorsam. Dann gebe, dann setze dich ein. Und genauso macht es Petrus. Er zeigt erst, Kapitel 2, Vers 4 bis 10, ihr seid. Und hier nochmal, bevor er mit der Ermahnung beginnt, nochmal zur Erinnerung. Bedenkt, ihr seid, nun wenn es um diese konkreten Bereiche eures Lebens geht, in der Welt, vergesst nicht, ihr seid Fremdlinge und ohne Bürgerrecht. Deshalb hängt euer Herz nicht daran. Und dann kommt die eigentliche Ermahnung, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Von was, könnte die Frage sein, sollen wir uns enthalten und warum? Dieser Versteil gibt uns die Antwort. Dieses Wort, das hier Petrus verwendet für Lüste, für fleischliche Lüste, also dieses Wort Lüste, ist eigentlich nicht per se ein negatives Wort. Es drückt einfach ein starkes Verlangen, einen starken Wunsch aus. Und dieser Wunsch kann gut sein, wenn er auf Gott ausgerichtet ist, Sehnsucht nach Gott, aber sehr negativ, wenn es nicht auf Gott ausgerichtet ist. Und hier sagt Petrus, es sind fleischliche Lüste, die hier im Spiel sind, von denen hier die Rede ist. Und diese fleischlichen Lüste, damit meint er nicht nur diese groben, schweren Sünden und Begierden nach Macht, nach Geld, nach Befriedigung aller Art und so weiter. Das sehr wohl aber auch, es beinhaltet mehr. Es beinhaltet eigentlich alle Art von Selbstsucht, ob sie nun auf Reichtum, Macht oder Vergnügen ausgerichtet ist. Und das ist ja, was eigentlich diese Welt kennzeichnet, in der Petrus sagt, wir nur Fremdlinge und Pilger sind. In der Welt und als solcher, der zur Welt gehört und nicht zu Gott gehört, kannst du nur für dich selber, zu deiner eigenen Befriedigung, selbstsüchtig und auf Vergnügen ausgerichtet sein. Es gibt ja nichts anderes, was dir irgendwie Sinn oder Bedeutung geben könnte, als das, was wir in der modernen Welt als Selbstverwirklichung bezeichnen würden. Alles, was sie tun, zielt auf Selbstverwirklichung, auf Selbstvergnügen ab. Und oftmals finden wir uns auch wieder verstrickt. Und deshalb ist diese Ermahnung für uns so wichtig. Und oft, weil wir so drin verstrickt sind, werden wir auch hineingezogen oftmals, sodass dann die Früchte, die daraus entstehen, Werke des Fleisches sind, die wir sehr wohl im Galaterbrief charakterisiert finden. Nun, hier geht es um dieses fleischliche Verlangen, die dann zu fleischlichen Werken führen können. Und die Tatsache, dass Petrus so ermahnt, heißt auch, dass wir das können. Nicht aus eigener Kraft, nein, aber das können wir. Das ist möglich, dass wir durch die Kraft des in uns wohnenden Geistes durch sein Wort diese von dem, wie es heißt, buchstäblich wie abstehen können, Abstand nehmen können, uns davon enthalten können, dem nicht nachgeben. Das ist auch wichtig, denn warum ist das so entscheidend? Weil, wie es in diesem Vers eben heißt, weil diese fleischlichen Begierden, dieses starke Verlangen gegen die Seele streitet. Das ist wie ein innerer Krieg. Und hier und da merken wir jetzt das auch von diesem inneren Krieg, in dem wir stehen. Ja, weil wir merken, wir haben all diese Wünsche und Verlangen nach wie vor in uns und kämpfen damit. Und sie streiten gegen unsere Seele. Interessant, dass hier Petrus das Wort Seele, Psyche verwendet. Er will also wirklich uns zeigen, das geht um diese innere Herausforderung, in der wir stehen. Nicht unbedingt das, was dann letztlich getan wird, sondern mehr, was wir denken, was wir sind und was wir deshalb von uns fernhalten, damit unsere Seele nicht in diesen Krieg, in diesen Streit, in diese Auseinandersetzung mit hineingezogen wird, sondern etwas anderes tun kann, etwas Besseres tun kann, den Willen Gottes tun kann. Und das führt uns gleich zu dem Vers 12, wo es heißt, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, worin sie wider euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Das ist interessant, wie Petrus diese Verse miteinander verknüpft, Vers 11 und Vers 12. Und es steht wirklich so, manche Übersetzungen reflektieren das nicht so direkt. Da scheint irgendwie Vers 12 wie für sich separat zu stehen und führet einen guten Wandel unter den Heiden. Aber im griechischen Text sieht man diese Verbindung, indem ihr. Und das hilft mir zum Beispiel ungemein. Wie kann ich von dem Abstand nehmen? Wie kann ich mich enthalten? Nun, indem wir, sagt Petrus, unseren Wandel, also unser Leben, unter den Nationen ehrbar führen. Auf dass sie, worin sie wieder euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also anstatt nun innere Retrospektive zu machen, sich innerlich zu durchforschen, ob da irgendwas ist, was da eben in Widerstreit ist, was gegen die Seele streitet, könnte man auch sagen, nein, es ist besser, das Positive zu tun, das Böse zu meiden, das Gute zu tun, wie es in diesen Versen auch später heißt. Und sich nicht so sehr auf das innere Innenleben konzentrieren, sondern auf das, was hier Petrus als ehrbaren Wandel unter den Nationen bezeichnet. Auch ein interessantes Wort, ehrbar. Dieses Wort ehrbar ist mehr als nur gut. Es hat etwas wie Vorzüglichkeit, etwas von ästhetischer Schönheit ist in diesem Wort beinhaltet. Schönheit. Und manche sprechen dann von diesem Vers auch in der Hinsicht, führe ein schönes Leben. Nicht ein schönes Leben, wie du dir das vorstellst aus der Welt, sondern ein schönes Leben unter den Nationen, das dem Willen Gottes entspricht. Dass, wenn sie es sehen, die Ungläubigen, dass sie an jemanden so deutlich erinnert werden. Wie schaut das konkret aus? Und das wird in den nächsten Versen ab Vers 12 thematisiert. Indem wir uns aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen unterwerfen, die Verse 13 bis 17. Oder dann, indem wir gegenüber unserem Arbeitgeber unterwürfig oder uns unterordnen, uns einordnen in dem, was dort sich geziemt und gut ist. Kapitel 2, Vers 18 bis 25. Oder indem Frauen sich ihren Männern unterordnen, gerade vielleicht weil sie dem Worte ungehorsam sind, wie es dort heißt in Kapitel 3, Vers 1. Und die Männer ihre Frauen aber ehren und achten, mit Einsicht, mit Erkenntnis heißt es sogar, mit ihnen umgehen. Indem wir, wenn wir als uns Gemeinschaft uns treffen, einander lieben, das ist Kapitel 3, Vers 8 bis 12. Also Petrus zeigt uns sehr konkret, wie ein solches gutes Leben, wie solche guten Werke aussehen müssen, sollen, können, damit das, was in Vers 12 steht, wirklich Wirklichkeit werden kann. Und dieses Enthalten soll ja nicht zu einem Eremitentum führen, denn Vers 12 sagt, euer Leben soll sichtbar sein. Die nichtgläubige Welt soll das sehen können. Ihr seid zum Zeugnis gesetzt. Ihr seid wie eine Stadt auf einem Berge, deren Licht nicht verborgen bleiben kann. Und kein Wunder, dass Jesus das ähnlich ausführt in Matthäus 5, Vers 16. Also lasst eure Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Tönt fast genau gleich wie Vers 12 hier in unserem Kapitel. Beide, Jesus und er, wahrscheinlich hat Petrus aus Matthäus 5 zitiert, sehen diese Verbindung, dass unser Leben gesehen werden muss. Wir sind nicht isoliert, wir sondern uns nicht ab, sondern wir leben in dieser Welt, wir stehen in dieser Welt, aber wir enthalten uns all dem, was gegen unsere Seele streiten könnte und sie Schaden nehmen könnte, sondern wir sind als solche, die wir Fremdlinge und Pilger sind und bemüht uns, gemäß dem, was Petrus hier in diesen Versen darlegt, genau dem zu gehorchen. Wir sind keine Rebellen gegen unsere Gesellschaft, gegen unsere Regierung. Wir anerkennen sie. Wir sind, so gesprochen, wie ein Kirchenvater das gesagt hat, die besten Bürger, die ein Land haben kann, die aber nicht unkritisch sind, aber doch sich unterordnen und einordnen, es sei denn, es geht um Dinge, die gegen den Willen Gottes explizit gefordert werden. Deshalb heißt es in Kapitel 2, Vers 15, denn also ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und für uns heißt das, kann man aus unseren guten Werken unser Wertesystem ablesen? Kann dein Kollege in der Firma sehen, anhand von dem, wie du vielleicht sogar ohne Worte arbeitest, dass er nichts hat, um gegen dich vorbringen zu können, weil du dich mal als Christ, als Gläubiger vor ihm bekannt hast? Das ist, was Vers 12 meint. Sie mögen über dich als Übeltäter reden. Das war ja damals schon so. Den Christen damals wurde nachgesagt, dass sie Kannibalisten sind. Warum? Wegen dem Abendmahl letztlich, einem falschen Verständnis, das sie mitbekommen haben. Und andere Dinge sind den Christen vorgeworfen worden, wie auch der Brand Rom und so weiter und so fort, also dass sie Rom angesteckt hätten. Aber nichts in dem, was und wie wir vor dieser Welt oder in dieser Welt leben, soll Anhalt dazu geben. Kann man deshalb aus dem, wie du lebst, ihn sehen? Kann unsere Umgebung, unser Umfeld, unsere Kollegen, unsere Verwandten sehen, was dir und mir am wichtigsten ist? Und damit komme ich schon zum Schluss. Es ist so einfach in einer Welt, wie wir es leben, wo wir relativ Frieden und Ruhe haben, dass wir uns von dem, was diese Welt so attraktiv macht, was so normal vielleicht ist in dieser Welt, dass wir uns von dem einfangen lassen können. Dass unser Wertesystem nicht mehr vom Wort Gottes und vom Willen Gottes geprägt wird, sondern von dieser Welt, dass wir mehr uns selber leben, dass wir das, was uns betrifft, höher achten oder höher bewerten oder wichtiger ist letztlich als das, was des Herrn ist. Und das passiert oftmals ganz automatisch, weil wir ja schon in der Welt sind und leben und in dieser Herausforderung stehen, einmal uns als Fremdlinge und als ohne Bürgerrecht zu erkennen, zu realisieren, wahrzunehmen. Warum? Weil uns die Gnade Gottes zu solchen gemacht hat und dann auch dem entgegenzuwirken. Wenn wir das nicht tun, dann schwimmen wir so bald mit. Dann geht es auch bei uns darum, dass wir ein nettes, schönes Haus haben. Und ich sage nicht, dass du kein Haus haben darfst oder dass wir keine Häuser haben sollen. Aber wenn das als wenn das das andere überwiegt, wenn das an erster Stelle deines Wertesystems, deiner Lebensvorstellung, dessen ist, was für dich wichtig ist, oder deine Karriere, oder das bessere Auto, oder das bessere Aussehen, oder deine körperliche Fitness, was es immer sein mag, deine Bücher und so weiter, all das, was so unter der Sonne, würde Salomo sagen, oft so attraktiv und interessant zu sein scheint, wenn das plötzlich die außer Balance gerät, dann haben wir genau das Problem, wo uns Petrus hier ermahnt. Was ist dann mit Gott, mit seinem Willen, mit Heiligung, mit Jüngerschaft, mit Hingabe, mit Gemeinde, mit Verbindlichkeit, mit all diesen Dingen? Und solange das noch oft in unser Schema passt, mag es ja ganz gut sein, aber wenn wir merken, das kommt jetzt in Widerstreit mit dem, was eigentlich uns wichtiger sein könnte, dann werden wir das merken. Und wisst ihr, die Welt lebt wird von zwei Motiv, sehr starken Motiven getrieben, nämlich von dieser Selbstverwirklichung und von dieser Sucht nach Glück. Und das verstehen wir. Das ist uns ja auch nicht fremd. Aber wir sind durch den Glauben, durch die Gnade Gottes nun Pilger und Fremdlinge dieser Welt. Und wir wollen uns ausstrecken, wir wollen ein starkes Verlangen haben, wir wollen ein starkes Verlangen haben, wir wollen Sehnsucht haben nach ihm, nach seinem Willen und nach dem, wo wir einmal dann durch die Gnade Gottes sein dürfen und vom Glauben zum Schauen kommen. Deshalb beruft uns letztlich Gott zu einem, wir würden sagen, radikalen Leben. Leben als Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, die sich nach Gott ausstrecken und die ihre Erfüllung in Gott finden. Und Gott schenkt das auch jedem, der sich so danach ausstreckt. Das ist nicht einfach und das ist eine große Herausforderung für uns, die wir nun doch in dieser Welt leben. Es ist keine einfache Ermahnung, die uns hier Petrus auf den Weg gibt und wie er uns dann in den folgenden Kapiteln dafür gewinnen will, dass unser Leben mehr und mehr auch von dem geprägt wird und ein Zeugnis für die draußen ist, sodass sie nichts Negatives sagen können, sondern anerkennen müssen, dass was die Christen antreibt, nur von einer Quelle kommen kann, nämlich von Gott. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, die wieder die Seele streiten. Indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, worin sie wieder euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Wir wollen noch stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit das für uns möglich wird. Nämlich, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir nun ein Bürgerrecht haben im Himmel, dass wir dort nicht mehr Fremdlinge sind, nicht mehr Unbekannte sind, sondern dass wir zu dir gehören dürfen. Und Herr, wir beten, dass du uns jeden Tag lehrst, dass wir mehr und mehr realisieren und erfassen, was und wie wir in dieser Welt sein sollen, nämlich als solche, die erkennen und anerkennen, dass wir eigentlich nicht zu dieser Welt gehören, nicht zu diesem Wertesystem dieser Welt gehören, nicht zu dem, zu dieser gefallenen Welt gehören, sondern zu deiner Welt, zu deiner Stadt, zu dieser himmlischen Stadt, nicht mehr zu der Stadt der Menschen. Und dass du möchtest, dass wir in dem, wie wir nun aber doch in dieser Welt leben, dass unser Leben dort nicht heimlich und verborgen ist, sondern dass es sichtbar ist, sodass Menschen angestoßen werden können, ablesen können, dass wir, wie es Paulus sagt, ja, Briefe sein können. Das wollen wir von dir erbitten und erbeten, dass du uns dort durch dein Wort, durch deinen Geist, durch dein Führen und Leiten, durch dein Drängen Gnade schenken möchtest, dass wir das lernen. Und Vater, das wollen wir vor dir auch so aussprechen und bekennen. Wir sind von Herzen dankbar, dass wir zu dir gehören dürfen, und wir beten, dass unser Leben mehr und mehr Zeugnis, ein solches Zeugnis für dich sein darf. Amen. Thank you.